Schon mal überlegt, was Forscherinnen und Wissenschaftler in Ostbayern eigentlich so machen den ganzen Tag? Wir finden's raus und sagen's dir. Verständlich, ab und an ein wenig provokant und ganz sicher auf den Zahn gefühlt. Denn im Elfenbeintürmchen gibt es eine Menge toller Geschichten zu entdecken. Forschungsfunk, ein Wissenschaftspodcast der TH Deggendorf.
Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen zum Forschungsfunk der Technischen Hochschule Deggendorf. Wir sprechen über Forschungsthemen, über Themen aus der Wissenschaft, die nicht nur allein im Elfenbeinturm angesiedelt sind, sondern eben tatsächlich schon der Lebenswirklichkeit der Menschen und vor allem der Unternehmen. Und heute wollen wir über das Thema 3D-Druck sprechen. 3D-Druck haben die meisten schon mal gehört. Man kennt die Headlines mit Schnitzel aus dem 3D-Drucker oder Haus aus dem 3D-Drucker, was ja tatsächlich möglich ist. Und heutzutage wird natürlich alles von KI überlagert. Das Thema 3D ist vielleicht ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber wir wollen herausfinden, ob das Thema doch noch relevant und interessant ist und haben uns einen Experten eingeladen, den Professor Dr. Matthias Hien vom Technologiecampus in Cham. Matthias, schön, dass du da bist bei uns.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, du bist 3D-Experte und wir wollen über das Thema mal sprechen heute. Ich habe gerade gesagt, du bist wissenschaftlicher Leiter am Technologiecampus. Was macht man denn so als wissenschaftlicher Leiter, beziehungsweise wie kommt man zu so einer Position?
Ja, erstmal, also was ich genau mache, ich sehe mich selber eher als Ressourcenmanager, also ich verwalte Mitarbeiter sowie ein Material. Und wir machen die wissenschaftliche Leitung eigentlich nur in Teilzeit, weil die andere Hälfte ist ja immer noch die Lehre, die wir zu tun haben.
Ja, gestern war ja Semesterstart.
Genau, da geht's dann wieder los jetzt mit den Vorlesungen. Ja, wie kommt man dazu? Ich war eben schon Forschungsprofessor an Technologiecampus in Cham und es hat sich einfach die Position ergeben und wurde dann vom Präsidenten auch gefragt, ob ich gern die Position übernehmen würde und habe es mittlerweile nicht bereut, seit 2 Jahren Leiter für die intelligente Produktion und mittlerweile auch noch Leiter für die intelligente Robotik.
Okay, intelligente Produktion, da sind wir quasi schon beim Thema 3D-Druck. Also ich habe dich natürlich nicht ohne Grund eingeladen. Ich habe vor kurzem gelesen, gesehen, gehört, dass ihr ein Projekt gestartet habt, das 3 Jahre dauern wird und wobei es sich um ein Projekt handelt, das den 3D-Druck nicht nur verbessern, erweitern oder sowas in der Art soll, sondern revolutionieren, war euer Wortlaut. Bevor wir in das Projekt hier, in dieses spezielle Forschungsthema einsteigen, vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz erklären und mitnehmen, was 3D-Druck überhaupt ist, wie der funktioniert und dann vielleicht ganz kurz mal skizzieren, so grob außenrum, wie euer Projekt ausschaut.
Gerne. Also von 3D-Druck spricht man im Allgemeinen von der additiven Fertigung. Genau. Und die additive Fertigung besteht darin, dass man eine 3D-Geometrie im schichtweisen Aufbau wieder finalisiert und das Bauteil dann zum Schluss zur Verfügung hat.
Aus Kunststoff in der Regel, oder?
Ja, nicht nur aus Schnitzel. Jegliche Materialien, aber wir haben uns beschäftigt speziell mit dem FDM-Druck, Fused Deposition Modeling. Hier geht es eigentlich um Auftragen, Fusion, wie es heißt, eben verbinden und zusätzlich dann modellieren diese 3D-Struktur. Genau, und das alles aus Thermoplaste. In dem Fall. Aber es gibt auch andere Materialien.
Also Thermoplaste sind Kunststoffe, die weich werden, wenn man sie warm macht und wieder aushärten,
wenn sie abkühlen. Genau. Also wir verwenden hier beim klassischen FDM-Drucker verwendet man eine Düse, die heizt den Kunststoff auf. Okay. Dadurch wird er flüssig und ich kann ihn über das Filament, das eben Druck ausübt auf die Düse, kann ich dann den Kunststoff mehr oder weniger auftragen, schichtweise, genau.
Okay. Und euer Projekt schaut im Groben wie aus?
Unser Projekt beschäftigt sich eigentlich mit einer zweiten Komponente. Das heißt, wir werden einen zweiten Druckkopf entwickeln. Also der eine war ja derjenige, der den Kunststoff aufbringt. Der zweite Druckkopf, den wir entwickeln wollen, ist eben, dass man Metalle oder ja in unserem Fall Muttern, Schrauben, Magnete hinzuführt in den 3D-Druck.
Und das ist dann auch die Sache, die ihr als revolutionär bezeichnet, korrekt?
Genau. Nachteil von einem Kunststoff ist ja immer wieder, dass man ihm nachsagt, er hat nicht die Festigkeiten. Wir sprechen hier so um die 6.000 Newton pro Quadratmeter. Bei Aluguss ist man bei um die 72.000, also 12-fache Verstärkung. Bei Edelstahl sogar noch mehr. Und wenn man Materialien vereint, kriegt man einen absoluten Mehrwert dann auf der Seite.
Okay, also nur um es nochmal zu veranschaulichen, ich baue irgendwas aus einem Kunststoff und in diesen Kunststoff baue ich zum Beispiel eine Mutter ein, die ein Gewinde hat, natürlich eine Mutter aus Metall,
genau,
die ein Gewinde hat. Also ich glaube, als Beispiel hast du mir im Vorfeld genannt, Gehäuse von einer Kaffeemaschine zum Beispiel.
Ja.
Aber dem Laien erscheint es natürlich einfach zu sagen, wieso macht er das Gewinde nicht auch aus Kunststoff? Dann ist alles aus einem Material.
Gibt es, wird auch gemacht, dass man wirklich ein Gewinde mittlerweile auch drucken kann. Nur wenn ich eine bestimmte Beanspruchung habe, ich schraube diese Mutter oder die Schraube zwei, dreimal rein, raus, dann ist das Gewinde kaputt. Mhm. Es gibt auch noch andere Verfahren, wo man mit einem Lötkolben Muttern aufträgt oder einbrennt in den Kunststoff. Da ist halt auch wiederum der Nachteil, ich muss positioniergenau arbeiten als Mitarbeiter. Es ist Handarbeit und es dauert eine gewisse Zeit. Es ist ein riesiger Aufwand.
Okay, also bisher, wenn man sowas macht, legt man quasi das Teil mit der Hand ein.
Genau.
Man muss den Druckvorgang dann unterbrechen und das mit der Hand einlegen und dann geht es wieder weiter. Ist das richtig so?
Das ist auch ein weiteres Verfahren, das ist im Hobbybedarf mehr oder weniger, aber wenn man Farmen hat, mehrere Anlagen, die parallel laufen, da kann man sich vorstellen, wenn der Drucker da auf Stopp geht, da ist man nicht bereit, dass man schnell mal ein Mütterchen reinlegt bei 200-300 Druckern. Und hier ist es halt dann vorgesehen, dass man eben da einen zweiten Druckkopf entwickelt.
Das ist der sogenannte Inlay-Druckknopf, der muss ja dann auch mit der gewissen Präzision wahrscheinlich arbeiten, weil das Gewinde soll ja nicht irgendwie drin sein, sondern...
Genau.
So, dass die Schraube dann auch reinpassen.
Und da kommt eben unser Partner ins Spiel, CR3D, Christian Reil ist hier verantwortlich dafür, der die Software und auch die Hardware für die Positioniergenauigkeit liefert.
Mhm. Genau. Die Software, also der Inlay-Kopf, der jetzt ein Fremdteil sozusagen da mit einbaut, ist das eine, das andere ist Software. Ich glaube, normalerweise, man spricht von einer Slicing-Software, ne, die so das Interface bildet zwischen, Genau. Wie du ja gesagt hast, das 3D-Modell, das sich irgendwann auf dem Computer entwickelt und dann der Programmierung, dem sogenannten G-Code, der den Drucker ansteuert. Und die Software muss natürlich anders gemacht werden als eine Software, wenn ich nur einen Kopf habe.
So ist es. Und dafür ist, wie gesagt, hat eben CR3D das Know-how. Wir haben schon mehrere Drucker konzeptioniert, speziell für ihre Bedarfe. Das heißt auch ein Umschreiben von dieser Slicer-Software sowie auch vom G-Code, weil die Ansprache von den Maschinen einfach eine andere ist, weil er selber Motoren verwendet, eigene Druckköpfe verwendet. Und da ist eben einfacher, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist besser, wenn man eben solches Know-how-Experten hier mit ins Boot holt.
Okay. Und der Knopf, wie muss ich mir das vorstellen, der nimmt sich dann wie so eine Art Roboter die Mutter selber von irgendwo und.
Also die Idee ist eher, dass man so mit einem Magazin arbeitet, vielleicht auch später im großen Stil mit einem Dritteltopf, wo die Muttern automatisch zugeführt werden.
Aha.
Und dann positioniergenau auch mit der Rotation. Bei Sechskantmutter kann man sich vorstellen, muss man eine gewisse Rotation ausüben, damit die platziergenau auch reinpasst. Mhm. In diese Kavitation, die ihm vorgesehen wird. Und das muss ihm das Slicer vorab managen und mehr oder weniger die Maschine sagen über den G-Code, wo generiere ich jetzt diese Öffnung, diese Kavität, wo legt dann der zweite Druckkopf die Mutter ein und wie muss dann der erste Druckkopf dann wiederum den Kunststoff aufbringen, damit er die Mutter sauber in das Gebilde mit einbaut.
Man stellt sich jetzt wahrscheinlich als Laie so vor, okay, ich habe da einen Drucker, dann baut der so ein Gehäuse zusammen, aber du hast vorhin, ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben, so ein Wort genannt Farmen. Also es gibt anscheinend dann richtige Druckerfarmen, so wie es auch Farmen für das Schürfen von Bitcoins gibt oder was?
Vielleicht nicht so ganz in dem großen Stil, aber ja, wir haben auch bei uns in der Region einige namhafte Service mittlerweile, die bereits Druckaufträge annehmen. Und bei denen ist so, da stehen in Regalen 40, 50, hunderte von Druckern und die machen nichts anderes als 24/7 die Teile zu drucken, die der Kunde haben will.
am Anfang war das 3D-Drucken ja so für dieses Rapid Prototyping, dass man sagt, okay, ich baue mir mal einen Prototyp, also Stückzahl 1 oder 2, 3, 5, kleine Stückzahl. Und wenn ich sage, wenn ich sehe, das funktioniert, dann kann ich das in ein Spitzgussverfahren geben, wo in hohen Mengen zu geringen Kosten produziert werden kann. Wenn ich jetzt Farmen höre, scheint es ja dann eher nicht mehr so der Fall zu sein. Ne? Also wahrscheinlich ist 3D noch keine Massenproduktion, aber nicht mehr Stückgröße 1.
Definitiv nicht mehr. Also wenn man sich anschaut, in den letzten 7 Jahren, wie es immer heißt, hat sich das Material speziell für den 3D-Druck halbiert. Die Geschwindigkeit hat sich verdoppelt von den 3D-Druckern. Und da kommt man dann in die Phase rein, wo es wirklich einen Mehrwert ergibt. Die werden auch genauer, die Drucker. Und ja, ich kann einfach mit einer gewissen Sicherheit sagen, dass das Bauteil auch funktioniert. Und das ist der Vorteil jetzt, weil wenn ich eine gewisse Stückzahl habe, und sagen wir mal nur 2000 Stück, dann wird man nicht zum Spritzguss gehen. Den Spritzguss beinhaltet eben, dass ich eben ein Negativ zuerst beim Brauch von dem Bauteil und dieses Negativ kostet einen Invest von Anfang an. Und wenn ich nur 2000 produziere, dann kann ich das nicht auf die 2000 Bauteile draufgeben. Und dann wird das Bauteil wieder zu teuer. Und da in solchen Sachen rentiert sich dann womöglich sogar der 3D-Druck.
Und 2000 ist natürlich eine andere Stückzahl, als wo ich, wenn ich sage also 500. Ne?
Ja, genau.
Und beim Spitzguss, wenn wir jetzt bei dem Beispiel vom Kaffeegehäuse oder Kaffeemaschinengehäuse bleiben, Spitzguss würde auch bedeuten, dass ein Gewinde dann auch aus Kunststoff ist. Ne? Weil da kann ich ja zum Beispiel nichts einlegen,
genau.
Was aus einem anderen Werkstoff ist.
Im Kaffeegehäuse ist es eben so, einmal zusammengebaut, wird niemand mehr jemand wieder aufschrauben. Von daher ist das vielleicht legitim, dass man da sich restriktiert und sagt, das passt so, das hält. Aber es gibt auch andere Bauteile, wo man das Gehäuse öfters wieder aufschrauben muss, wieder zusammenbauen. Speziell Gehäuse, wo Batterien verbaut sind, die ich rausnehmen, wieder reingeben muss. Da ist man öfters auch dran, dass man eben die Schraube raus und rein gibt. Und da wird das Gewinde dann schnell kaputt. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt auch Hülsen, die man eindrucken kann, um ein Gelenk zum Beispiel aktiv zu halten. Wenn ich das nur aus Kunststoff drucke, wird es über Zeit allein durch die Reibung kaputt werden.
Verschleißt zu schnell, ne?
Genau.
Du hast die Firma CR, steht für Christian Reil, ne? 3D aus CAM.
Genau.
Erwähnt. Die werden ja, wenn das Projekt erfolgreich beendet ist, Ende 2027 das Produkt dann vermarkten und verkaufen. Wie ich finde, ein super Beispiel für einen Transfer von Wissen, von Technologie aus einer Hochschule raus, aus dem Wissensbereich in den Markt, in die Wirtschaft rein. Ist sowas dann ein Beispiel, wo man, mit dem man dann, du als wissenschaftlicher Leiter dann auch sagen kann, okay, schaut euch das an, wir haben das gemacht und gewinnt andere Partner dann dazu?
Definitiv, wie gesagt.
Weil das ist ja auch ein Ziel von euch wahrscheinlich.
CR3D ist zum Beispiel jetzt mittlerweile schon zum zweiten Mal ein Partner von uns, ist das zweite gewonnene Projekt mittlerweile. Von daher, erstens mal, wenn man gute Arbeit leistet, bekommt man immer wieder den Partner wieder rein ins Boot für neue Ideen. Zum anderen ist natürlich auch, wenn man Werbung macht, geht es zum Technologiecampus CAM, da kriegt es was Gutes. Natürlich kriegt man auch andere Partner über solche guten Projekte, die man abarbeitet.
Weil das ist, glaube ich, auch in unserem Podcast natürlich eine wichtige Botschaft, dass wir nicht nur Forschung machen, sondern auch den Transfer machen und dass gerade die Technologiecampi eben auch dafür da sind, Technologietransfer zu leisten und da Kooperationen zu machen. Wenn ich mir jetzt mal so überlege, die Technische Hochschule will ja nicht nur diesen Transfer haben in die Wirtschaft, sondern die sagt, okay, wir engagieren uns auch sehr stark beim Thema Gründung, Startups und so. Sind solche, ihr nennt es revolutionär, solche Ideen, solche kreativen Ansätze und das geistige Wissen, das man hat, wäre das nicht auch ein guter Ansatz, um aus einem Technologiecampus raus wie dem TCCAM eigene, in Anführungsstrichen, Startups zu entwickeln?
Ist natürlich eine Sache, die wir überlegen, auch bei diesem Projekt. Man muss sich überlegen, was ist erstmal patentfähig, was ist ein Verfahren, das ich nur dann diesem Startup hinzugeben kann. Aber durchaus hier, wir sprechen jetzt von einem Hardware-Design, das dann später auch beim CR3D funktionieren soll. Und da kann man sich ja sowas vorstellen, also definitiv.
Also du würdest aber da auch keinen Widerspruch sehen, zu sagen, okay, da machen wir selber was. Oder haben wir Leute, die vielleicht selber auch, man muss ja auch den Spirit dafür haben, sagen, ich will selber was machen und nicht nur in Anführungsstrichen Projekt arbeiten.
Also die Wissenschaftler, die wir im Haus haben, sind definitiv auch, sage ich jetzt mal, in der Lage oder auch fähig und haben den Willen auch weiterhin dann womöglich, wenn das Produkt gut wird, das zu vertreiben. Denke ich definitiv, ja.
Wir haben ja jetzt, unsere Zuhörer haben jetzt vielleicht einen neuen Blick vielleicht auch auf das 3D-Drucken gewonnen und auch gesehen, dass der 3D-Druck eben nicht mehr da stehen geblieben ist, wo er am Anfang war, sich so stark weiterentwickelt haben und überlegen vielleicht, wo kann ich sowas in meinem Unternehmen, in meinem Business gewinnbringend einbringen. Was sind denn so die Branchen, wo man sagt, hier ist der, spielt der 3D-Druck die größte, jetzt schon eine große Rolle? Oder wo ist das größte Potenzial für die Zukunft?
Also für, wenn ich jetzt keinen Experten im Haus habe, der sich nicht allzu gut mit 3D-Druck auskennt, dann ist vielleicht gut, dass man sogar so einen Service benutzt, wie ich vorher erwähnt habe, mit den Formen. Aber ansonsten, ich kenne fast keine namhafte oder auch größere Firma, die nicht bereits ihren eigenen 3D-Drucker vom FDM jetzt bis zum SLM, Selective Laser Melting, wo sogar Metall verarbeitet wird.
Also egal welche Branche, die haben, bauen Teile, Einzelteile ihrer einzelne Komponenten ihrer Produkte mit dem 3D-Druck.
Genau, sei es jetzt vom Tooling her, dass Werkzeuge bauen oder auch normale Halterungen, nur ganz einfache Produkte für den Eigenbedarf.
Ja, also im Grunde kann man ja auch dieses Formteil, das du vorhin erwähnt hast, für den Spitzguss, im Grunde eben mit 3D-Druck produzieren und damit günstiger machen, als es wahrscheinlich vorher der Fall war.
Genau, also hier im Bereich von erst einmal R&D für die Forschung. Ich schaue mir erst einmal an, wie funktioniert mein Bauteil. Da gibt es schon Spritzgussteile, wo das Negativ oder das Werkzeug mittels 3D-Druck erstmal konzipiert und designt wird. Das hält halt nicht die 20.000 Stück, die man womöglich produzieren. Aber zum Anschauen, ob das Teil gut rauskommt, definitiv wird das auch schon gemacht.
Aber ist 3D-Druck, ich stelle mir das irgendwie relativ langsam vor, ne? So ein Spritzgussverfahren geht ja wahnsinnig schnell auch.
Und gegen Spritzguss kommt jetzt der 3D-Druck noch nicht an. Ja. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Zeit weiterhin noch die Bauteile oder die Anlagen schneller macht, dann sind wir wirklich gut unterwegs.
Und ich habe vorher gesagt, 3D-Druckerhaus ist ja möglich, theoretisch, oder nicht nur theoretisch, es wird, glaube ich, sogar auch gemacht.
Genau, wir haben momentan sogar ein Projekt, bei dem wir mittels speziellen Verfahren eben Beton aufbringt und das mittels XYZ-Achse.
Also im Grunde fährt ein Roboter immer außen rum und
hier hat man einen Seilzug, wo man an den äußeren Positionen eben Stützen anbringt und der Seilzug bewegt den Kopf in X und Y und dadurch wird der Zementbeton aufgebracht, genau.
Kann man sich bei euch am TC Campus anschauen. Ne?
Leider nicht, unser Partner hat den bei sich in der Halle stehen.
Ah, aber der stand früher bei euch.
Der war früher bei uns, genau. Aber mittlerweile haben wir Fremdvergeben für dieses Projekt, um zu zeigen, dass man auch das handhaben kann.
Weil ich fand das so faszinierend, weil das ja, man denkt ja, so ein Seilzug ist ja nicht so schwierig, aber wenn es in drei Dimensionen ist, ist das ganz schön kompliziert.
Genau.
Ja. Okay, ich denke, ich hoffe, dass sich Leute, die jetzt zugehört haben, beim 3D-Druck vielleicht mal drüber nachdenken, ob es für sie Option ist, ob es ein Upgrade ist oder vielleicht sogar ein ganz neuer Weg sein kann. Man kann sich jederzeit bei euch melden, bei dir direkt oder am TC Campus. TC Campus, am TC Cam.
Genau.
Um da neue, oder sich das auch mal anschauen. Die Leute können ja auch vorbeikommen bei euch, ne, und sich das anschauen.
Genau, also wir haben einen Tag der offenen Tür. Der ist im Oktober und wir haben sogar die Kinderuni jetzt erst dann am 15. April.
Okay. Also man kann jederzeit kommen, man kann sich das anschauen, man kann Projekte gemeinsam machen und auch von den anderen lernen. Da sind wir sehr gespannt, was dann in 3 Jahren rauskommt und wo es noch hingeht mit dem 3D-Druck. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns diese Einblicke gegeben hast in ein sehr spannendes Thema, das vielleicht gerade nicht so präsent ist, aber doch hintenrum sich etabliert langsam und man sieht, wie neue Technologien Businesses verändern, neu aufstellen. Deswegen nochmal vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank. Ja.
Zuhörerinnen, Zuschauer, die beim Forschungsfunk dabei sind. Das war es diesmal mit dem Thema 3D-Druck. Das nächste Thema ist schon in Vorbereitung. Schön, dass Sie dabei waren und uns zugehört und zugeschaut haben. Wie gesagt, wenn Sie Interesse haben an dem Thema 3D-Druck, melden Sie sich gern bei uns. Wir sind gern für Sie da. Danke nochmal, Matthias.
Das war Forschungsfunk, der THD-Wissenschaftspodcast aus dem V-Lab in der Deggendorfer Veilchengasse. Bleib dran, wenn du mehr darüber erfahren willst, worüber an der Technischen Hochschule Deggendorf geforscht wird und was das tatsächlich auch mit dir zu tun haben könnte. Servus und bis zum nächsten Mal.